Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Ich bin der Erik und habe heute wieder meine beiden Kollegen dabei. Einmal den Steven. Moin, Steven.
Eine wunderschöne gute Tageszeit.
Und den Thomas. Moin, Thomas.
Moin, moin.
So, ich weiß nicht so richtig, was man jetzt macht. Also wir haben ein Spiel in Woche 1 gewonnen. Steven, was macht man jetzt?
Ja, wahrscheinlich noch immer stinken, wenn man nicht inzwischen duschen war. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich war nach dem Spiel klitschnass geschwitzt. Ey, ich hab solche Gäste geschrieben. Ich habe meinen Puls in den Augäpfeln gespürt. Also das war nichts für meine Nerven. Ey, Week 1 direkt ein Overtime-Battle.
Schon wieder.
Ja.
Aber diesmal mit dem besseren Ausgang für uns und wir müssen konsolidieren. Zach Taylor hat Eier aus Stahl mit einer Titanium-Ummantlung. Oder, Thomas?
Einmal zu viel Eier, sag ich mal. Aber die Frage ist jetzt einfach nur, wie hoch ist für ihn der persönliche Druck? Ne, nach zwei eher mäßigen Saisons. Er wollte wahrscheinlich den Fans heute auch wirklich was bieten und das hat er getan. Er wollte diesen Sieg unbedingt.
Ja, um das mit den Worten des mächtigen Oli Kahn auszudrücken, wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier.
Ja, eben, das war ein Straußenei-Omelett pur. Das ist brutal. Also, Thomas hat das schon gemeint, also wir sind ja auch zweimal beim vierten nochmal für gegangen. Einmal bei unseren 30er, wo wir uns ja alle gewundert haben, weil das eigentlich so eine normale Punt-Range ist.
Vor allem bei dem Spielstand.
Ja, und auf einmal wollte die Offense nochmal raus. Ich denke mir, ah, okay, alles klar, wir versuchen es einfach irgendwie in den Offside zu pullen und dann machen wir ein Timeout, alles cool und plötzlich snappen sie das Scheiß-Ei und kriegen das Scheiß-Down nicht. Da habe ich das auch die Welt nicht verstanden, aber laut Analytics gab es da wohl, war das irgendwie eine erhöhte Prozentchance auf einen Sieg, wenn wir das schaffen würden. Ich weiß nicht, ob mir das Risiko wert gewesen wäre, weil, ja, man hat es ja gesehen, also die Vikings haben dann Turnover und Downs erreicht und da gab es einen tierischen Momentum-Shift und den hätte ich wirklich nicht gebraucht an der Stelle.
Also das ist auch das Einzige, was man wirklich richtig kritisieren muss an dem Spiel, dieser Play-Call. Er war beim Stand von 21-7 total unnötig und also dadurch können wir auch Spiele verlieren im dritten Quarter schon. Also ich hoffe, er macht es bei so einem Spielstand nicht nochmal.
Jetzt mal ganz ehrlich, Steven, ich mag ja Statistiken. Ja? Ich bin ja so voll der Zahlenmensch. Und jetzt kommst du um die Ecke und hast irgendwo aus dem Twitter-Grab irgendein Bild ausgegraben, wo du denkst, dass Zach Taylor das in dem Moment auf dem Schirm hatte, dass wenn er dafür geht, dass wir eine 3% erhöhte Siegchance haben?
Also wir benutzen ja, seit wir Taylor haben, auch Analytics und der Typ sitzt oben in der Box mit drin, der ist mit im Funkkanal. Es hat einen Einfluss bei uns. Da müssen wir uns wahrscheinlich mal langsam dran gewöhnen. Und wenn hier Zach Taylor rumhüpft, wie weil wir es von Eiern hatten, ich erinnere mich da an irgendeine so eine South Park-Folge, dann sollten wir uns alle ein bisschen Ackerland aneignen und Baldrian anbauen. Wir werden wahrscheinlich brauchen.
Aber fangen wir mal kurz von vorne an. Bevor wir jetzt schon wieder in der Mitte einsteigen und am Ende des Spiels rauskommen. Erstes Quarter war zäh. Die Defenses haben irgendwie auf beiden Seiten einen guten Job gemacht. Die Offenses kamen nicht so richtig ins Spiel, weder Burrow noch Cousins. Steven, hättest du zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es dann doch noch so ein, ja, in Anführungsstrichen High-Scoring-Game wird mit 51 Punkten am Spielende?
High-Scoring? Nee, auf keinen Fall. Da dachte ich, die Offenses, ich habe mich da bestätigt gefühlt, dass die Offenses eben noch sehr rostig sind. Dass das dann im zweiten Quarter auch direkt, ja, dass so der Rost abgefallen war, habe ich da noch nicht so kommen sehen. Ich war aber vor allem von unserer Defense überrascht, dass sie wirklich konsequent dagegen gehalten hat. Also ich meine, wir haben so viel Pressure aufgebaut. Ich habe mir erstmal verwundert die Augen gerieben. Das habe ich schon eine Weile nicht mehr so gesehen.
Thomas, warst du damit auch zufrieden, wie wir Cousins auch von Spielbeginn an unter Druck gesetzt haben?
Wer wäre da nicht mit zufrieden? Also Chapeau an unsere Defense-Line, das gesamte Spiel über. Also das hatten wir mindestens 3 Jahre lang nicht in Cincy. Die O-Line hat uns natürlich auch gut geholfen. Und wenn den Vikings ja mal ein Play geglückt ist, haben sie es gleich wieder selber zunichte gemacht mit den Strafen. Aber die D-Line war wirklich der Anker dieses Spiels.
Ja. Thomas, siehst du das so wie ich? Weil mir kam es vor, als hätten wir über die Edge eigentlich eher versucht zu containen und die Pressure durch die Mitte kommen zu lassen.
Gehe ich mit. Obwohl Hendrickson hat ordentlich Druck über die Außen auch generiert. Hubbard war sowas, was man auch von ihm kennt, halt der Contain-Player, aber wirklich unsere Interior-Line, selbst Reader hat ja vernünftig Druck auf Dings aufgebaut. Und Ogunjobi sowieso. Aber das war schon.
Reader hat ein Mordspiel. Also genau. Wahnsinn.
Das so, aber da stimme ich dir voll zu. Der Hauptdruck kam mit Blitzen und durch die Interior D-Liner. Aber das war wahrscheinlich auch die ausgemachten Schwachstellen in der Offense-Line. Ich glaube, das hatte Erik ja auch beim Vikings-Podcast feststellen dürfen, dass die Vikings-Fans ja Germany ja auch die Interior O-Line als deren Schwäche anerkannt haben.
Ja, ich meine, sogar BJ Hill hat sich eigentlich der Trade inzwischen jetzt schon ausbezahlt. Er hat in seinem ersten Spiel mehr gemacht als Billy Price in seiner Laufzeit hier. Wenn wir mal ganz böse sind.
Ist aber auch für Billy Price relativ schwer, Sex zu machen.
Ja, das hat er ganz gut hinbekommen. Wir waren halt nur auf der falschen Seite der Statistik.
Gut, dann zweites Quarter, Cousins dann mit einem Mega-Drive, beziehungsweise die Vikings mit einem sehr guten Drive, das komplette Feld runter mit einem anschließenden 5-Yard-Touchdown-Pass auf Thielen. Und dann kam eigentlich postwendend die Antwort mit Joe Burrow und einem Touchdown-Pass zu T. Higgins. Und dann war im zweiten Quarter noch ein letztes Highlight und das überlasse ich dir, Steven. Ich glaube, du hast dich zu Hause einfach zu Tränen gefreut.
Bitte, was? Was? Wovon redest du?
Du weißt ganz genau, wovon ich rede.
ja, wir haben quasi fast eine 1:1 Wiederholung der Burrow Chase Connection gesehen, wie von LSU. Sogar das Play sah identisch aus. LSU hat da auf Twitter auch ein Video zusammengeschnitten. Wie identisch das denn eigentlich wirklich aussah, kann ich echt empfehlen. Müsste mal schauen. Wir haben es retweetet. Mega gut. Ja, ich freue mich brutal. Einerseits natürlich, klar, auch für Burrow, dass er so schnell wieder in den Rhythmus kommt, aber vor allem für Chase, für die Prügel, die er da die letzten Tage und Wochen einstecken musste, dass er einfach mal hergeht und ja, in dem Spiel 101 Yards hinlegt, einen Touchdown und dabei noch so die Defense mal eben abwendet. Das hatte sehr, sehr viel Genugtuung. Da habe ich eine geistige Zigarre geraucht.
Wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, war das Burrows erster 30 Yard plus Pass, der angekommen ist. Also das war Joe Burrows längster Pass, seitdem er in der NFL ist. Ich meine, er hatte letzte Saison 11 Spiele, aber so einen langen Pass hatte er meines Kenntnisstandes nach nicht.
Was richtig gut war bei diesem Pass eigentlich, der hatte auch mal richtig Zip, so die anderen langen Pässe, die er letztes Jahr geworfen hat, hatte man ja immer das Gefühl, der bremst dann irgendwann ab und fällt dann einfach direkt runter, wenn er keine
Geschwindigkeit hat. Er muss es noch ein Brot hinterher werfen, ne?
Ja, genau. Der dir dann nochmal einen neuen Antrieb verleiht.
Hinterher pusten.
Es bestätigt, es so, die Berichte haben es jetzt auch bestätigt, die es in der Offseason gesagt, dass er an der Wurfkraft gearbeitet hat. Und das ist
siehst du auch. Also der ist ja so breit geworden, also vom gesamten Oberkörper her, der sieht aus, als wäre er 3 Jahre gealtert.
Also
ja,
so wie du
aber
gestern.
Es ist wirklich gut.
Ja.
Es ist wirklich gut zu sehen, dass wir jetzt auch endlich durch Burrow mal wieder tief attackieren können. Und nicht nur irgendwie die Midrange als unser tiefstes Anspielstation haben.
Mhm,
ja. Das macht uns noch gefährlicher in der Offense.
Das stimmt wohl. Und dann ging es mit einer 14-7 Führung in die Halbzeit. In der dritten Halbzeit im dritten Quarter haben wir dann wieder den Ball bekommen. Und dann ging es mit Joe Mixon in die Endzone. 2-Yard-Touchdown-Run und wir haben 21-7 geführt. Und jetzt nochmal kurz, Steven, kurz und prägnant, was ist dann bei diesem Spielstand passiert?
wir waren an der eigenen 30, ich war fourth und 1 Yard und wir haben eben beschlossen, dass wir dieses Down ausspielen, obwohl ja eigentlich jeder mit dem Punt gerechnet hat, auch ich. Und ja, wir haben halt das First Down nicht bekommen. Daraufhin hatten die Vikings Ballbesitz, haben sie ja auch direkt auch ausgenutzt und Momentum Shift. Leider.
Oh ja. Vikings haben den Ball bekommen und haben direkt, Thomas, was draus gemacht?
Was wohl, die haben dann selber den 4. ausgespielt und dann, bupp, Touchdown ja. Auf Adam Thielen.
Aber Thomas, so, du hier als Schiedsrichter-Experte, dieser Holding-Call gegen Apple.
Das war ja der erste Touchdown.
Ja, weil ich gerade dran denke. Bevor wir dann noch weitermachen. Was sagst du zu der Flag? Weil ich finde, das kannst du eigentlich, da kannst du auch Offensive Pass Interference geben, da kannst du auch gar nichts geben. Weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, also man muss immer bei eins immer bedenken, wir können das aus einer Superkamera-Perspektive sehen und der Schiedsrichter hat nicht die Winkel wie wir. Also auch in dem Fall der Field Judge müsste das gewesen sein, der sieht es nicht aus unserer Richtung oder aus unserem Blickwinkel, sondern hat darauf immer einen ganz anderen Winkel. Aus der Wiederholung kann man sehen, ja, er hat den Arm dran. Zu werfen finde ich persönlich hart, aber man kann es machen. Was Entscheidendere für mich ist einfach, dass Jefferson in ihn reinrennt und er natürlich dann auch, also Jefferson macht das taktisch gesehen klug, er holt sich die Flagge daraus und für die Vikings ist alles gut. Es ist so wieder so ein 50-50-Ding. Kannst du werfen, musst du nicht.
Ja, ja aber ja gut, das war im Prinzip auch der einzige Call, wo ich an dem Abend irgendwie gezweifelt habe. Also ansonsten fand ich die Refs bärenstark, auch wenn die Vikings das wahrscheinlich nicht so sehen, weil die haben ja mit dem Flaggenfestival gestartet.
Zur glücklichsten Entscheidung kommen wir zum Spieler ja noch zu.
Ja. Gut, dann haben die Vikings quasi das Spiel wieder zu einem One-Score-Game gemacht. Im Gegenzug im 4. Quarter hat dann Evan McPherson sein erstes 50-Yard-Field-Goal diese Saison gemacht. Also Steven, wenn er die Pace hält, bestell schon mal das Trikot.
Ja, ich habe auch schon gedacht, dass wenn ich Pech habe, darf ich das doch vor dem Black Friday bestellen.
Und dann wiederum, die Vikings haben ihr Momentum genutzt, sind im 4. Quarter dann mit Dalvin Cook nochmal in die Endzone gekommen zum 21-24. Und quasi mit Ablaufen der Uhr hat Greg Joseph, selbst nachdem er geeist wurde, im zweiten Versuch auch in 53-Yarder durch die Querlatten genagelt. Und dann sind wir mit 24-24 in die Overtime. Und dann, Thomas, beschreib doch mal kurz, was dann passiert ist.
So, ey, dein erstes Field Goal in der NFL, ein 53 Jahre.
Das hat jetzt lange gedauert, bis das bei dir angekommen ist, ne?
Ja, der alte Mann ist halt...
Ich wollte ja nicht einfach ins Wort fallen, ich habe ja Manieren.
Wann? Wann? Wo? Wie?
Ich passe mich nur euch an.
Ich nehme das von Steven jetzt nochmal kurz auf. Also auch die Höhe, mit dem dieser Ball noch durch die Stange gesegelt ist und auch mit welcher Akkuranz, nennt man das Akkuranz? Akkuratness?
Sag einfach Genauigkeit.
Ja, mit welcher Genauigkeit, also Hut ab, der Junge, der hat genauso dicke Eier wie Zac Taylor.
Und kann es trotzdem kicken.
Ja, aber vielleicht ist das sein Erfolgsrezept.
Ja, kick du mal mit dicken Eiern.
Naja, größerer Schwungwinkel, weil er durch um seine Klöden drumherum ausholen muss.
Oh, ich merke schon, das Niveau ist wieder ganz unten angelangt.
Ah, wieso? Das ist, ich betrachte das Ganze hier bei einem wissenschaftlich.
Ja, ich auch. Hallo?
Ja.
Also Zentripetalkraft am Fuß und dann... Na gut. Thomas, was ist dann in der Overtime passiert? Beschreib doch mal kurz, vielleicht auch mit deiner Gefühlslage, was nach dem Cointoss passiert ist.
Also der Cointoss war erfolgreich, ne? Wir kriegen den Ball. Und dann war es ein Trauerspiel offense-seitig. Wir haben es nicht geschafft, uns zumindest in Field-Goal-Reichweite zu bringen. Gehen dann, ich glaube, das war der und nach unserem zweiten Offense-Drive geben wir den Vikings den Ball zurück, die machen auch ordentlich Yards und dann gibt es den ersten Turnover des Spiels. Dalvin Cook fumbled bei unserer eigenen 40, also in Field-Goal-Reichweite zumindest, und da haben wir richtig Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das als Fumble ruled und nicht als Down by Contact.
Ja.
Und damit hatten wir das Glück, dass wir den Ball bekommen haben. Die Review war zu, oder in der Review konnte man sehen, dass die Entscheidung nicht ausreichend, oder das, was man auf dem Video sieht, nicht ausreichend ist, um das zu overturnen. Und deswegen blieb der Ball bei uns. Und dann,
es ist richtig Glück, wenn du überlegst, weil das wurde ja nur untersucht, weil es ja ein Turnover war. Also in der, Two-Minute-Warning. Wenn der Down by Contact geruled werden, bitte?
In der Overtime. Da wird,
In der Overtime sowieso, aber auch in den letzten zwei Minuten wäre es ja auch. Ja, aber wenn du. Jetzt hast du mir so ein Konzept gebracht. Wenn das nicht automatisch reviewed wird, musst du das challengen, dann wird es reviewed. Das ist so eng, das kriegst du nie durch. Und dann hast du auch noch einen Timeout verloren.
Nichtsdestotrotz, also dass der Haupt- oder der wichtigste Punkt war es, dass der Line Judge dort auf der Position das als Fumble gewertet hat von Anfang an. Gut, er konnte auch seinen Blickwinkel auch nicht anders sehen. Und nur dadurch haben wir das Glück gehabt, dass der Ball bei uns geblieben ist. Weil meiner Meinung nach wäre Down by Contact gewesen.
Andersrum gefragt, Thomas, wenn die das jetzt als Down by Contact gewertet hätten, hätten wir das overturnen können zu einem Fumble?
Wenn es, also in der Overtime entscheidet ja der Schiedsrichter, was nachgeguckt wird. Vielleicht hätten sie, um da die Situation klar zu sehen, das nochmal angeschaut. Aber es wäre dann auf jeden Fall mit dem Videomaterial, was zur Verfügung stand, nicht zu unseren Gunsten entschieden worden. Das muss man da klar sagen. Also wir hatten wirklich Glück, dass der Schiedsrichter dort den Fumble gewertet hat.
Jo. Und dann, wirklich, wir machen ein paar Spielzüge.
Dann hatten wir wieder Vierten und Kurz.
Und haben wir da Vierten und Kurz in der eigenen Hälfte. Und was packt Zac Taylor dann aus, Steven?
Ich war wieder dran, okay, wir versuchen es wieder auf Zeit zu ziehen, aber nachdem ich die Line wieder gefangen hatte, hat das ja nicht mehr geklappt. Und dann snap den scheiß Ball und dann ist auch noch ein Passing-Game. Ja, da bin ich, glaube ich, zur Salzsäule erstarrt im Moment. Und ja, dann wirft und dann lobt er dieses Ding so nach vorne. Also Uzomah hat das zum Glück gefangen. Das war ja auch, ja, er war ja auch weit offen und das war ja auch nicht mit mit irgendwie Schmackes geworfen. Aber da ist mir echt das Herz stehen geblieben.
Ich dachte mir, als er diesen, als der die Übergabe faked und dann wirklich den Ball noch in der Hand hat, ich dachte mir wirklich, mein Gesicht ist eingeschlafen. Ich dachte mir, das macht er jetzt nicht. Und ich habe auch keinen offenen Mann gesehen. Ich habe den erst gesehen, als der wirklich schon geworfen hatte, weil der in dem Pool komplett untergegangen ist.
Ja, ich glaube, ich hatte auch so einen kurzzeitigen Schlaganfall.
Ging mir genauso. Also ich dachte nur, scheiße, das ist ja ein broken play. Was macht er jetzt?
Ja, das war's ja. Das sah total nach broken play aus. Und ich denke, oh nein, fuck, komm, ey, nicht, bitte nicht. Weil dann wär's wahrscheinlich auch aus Field-Goal-Range raus gewesen. Und ja.
Davon, die Vikings hatten zu dem Zeitpunkt ja noch zwei Timeouts und hätten dadurch auch in Field-Goal-Range wieder kommen können.
Genau.
Und so viel Glück in der Overtime hättest du nicht nochmal gehabt.
Nee, also wir hatten da ganz, ganz viel Glück in dem Spiel. Muss man wirklich so sagen.
Ja, Glück muss man sich auch erarbeiten, das kommt noch hinzu.
Genau.
Auf jeden Fall kam dann, was hatte ich gesehen? Even Kick Pearson schon ausfällt wieder.
Even Kick Pearson?
What?
Ernsthaft?
Ja, das geht schon manchmal da um.
Ach du Scheiße.
Und haut dann, ne, das hat er ja später auch noch gesagt, sein erstes Game-Winning-Field-Goal zwischen die Torstangen.
Ja, ever. Also hat er weder auf dem College noch in der Highschool jemals gemacht. Und dann, ey, wie cool kann ein Typ sein?
Man darf nämlich nicht mehr eins vergessen, das ist ein Rookie-Kicker in seinem ersten NFL-Spiel. Also ich will gar nicht wissen, was da für ein Druck einen auf einen lasten muss.
Ja.
So, dass das kann, die Distanz, das haben wir ja schon gesehen, aber in dem Moment, als allererstes Mal, ich glaube, da gibt es nicht viele Rookie-Kickers, die das schaffen in der Overtime.
Und dann haben wir tatsächlich unser erstes Spiel unter Zach Taylor in Week 1 gewonnen, nachdem wir 2019 gegen die Seahawks mit einem Punkt verloren haben und 2020 gegen die Chargers mit 3 Punkten. Hm. Gewinnen wir jetzt mit 3 Punkten gegen die Minnesota Vikings und wir stehen 1-0.
Ein One-Score-Game, was man immer bemängelt, die 2 Jahre.
Ich glaube, das ist unser erster Winning-Record seit 18 oder 17?
Oh, das ist eine krasse Frage. Warte, ich prüfe. Steven, du sagst derweile mal, wer für dich ein Gewinner des Spiels ist. Du darfst dir einen raussuchen.
Ich darf mir einen Gewinner nur raussuchen.
Week 1 2018, by the way. Gegen die Colts damals gewonnen.
Ich muss eigentlich die D-Line als Gewinner erklären, weil was die gearbeitet haben, was die den Run auch gestufft haben. Ich meine, wir müssen überlegen, das war Dalvin Cook. Dalvin Cook hatte 61 Yards. Davon hat er einmal 17 Yards runtergebrochen. Die haben kein Land gesehen, was das anging. Und Pressure Cousins war auch ständig. Der war dann irgendwann auch ziemlich paranoid in seiner Pocket unterwegs. Ich glaube, der war bestimmt die Hälfte der Snaps war der under pressure.
52%.
Ja, also ja, das war für mich der entscheidende Faktor des Spiels. Unsere D-Line hat das absolut dominiert.
Okay. Thomas, wer ist dein Gewinner des Spiels?
Ich will nur kurz zu der D-Line ergänzen. Da auch so eine Honorable Mention an Cam Sample. Der war jetzt zwar das größte Spiel unauffällig, aber er hat schon im ersten Drive, im zweiten Quarter war das, hat er so einen Veteran-Move schon abgeliefert. Das war ein Screen auf Cook und er war da als Dreier-Tag eingesetzt, sieht, dass es ein Screen wird und rennt sofort zum Running Back. Das erwartest du nicht vom Rookie, der sein erstes Spiel macht. Das sind Veteran-Moves. So. Und dass der auch fast da den Typen an der Line of Scrimmage noch stoppt, bisschen unglücklich wegknickt, aber sonst hätte er da riesen Play gemacht für einen Late-Pick, Mid-Round-Pick, geiler Veteran-Move.
Cool gesehen, ist mir nicht aufgefallen, das muss ich mir nochmal angucken.
Ja, ist mir schon im Spiel aufgefallen und nicht erst in der Review. Das war wirklich wow. Und das für einen Rookie. Gut, nächster Gewinner, kann man eigentlich nur sagen, Ja'Marr Chase. Er hat allen Heulsusen, die ihn voll geplärt haben, gezeigt, dass er ein Receiver ist, der in die NFL gehört. Erstes Spiel, 5 Receptions bei 7 Targets, 100 Yards, 1 Touchdown. Also die Leute können jetzt mal wieder ihre Schnauze halten gegenüber ihm. Die Bälle, die er nicht gefangen hat, waren nicht seine Schuld. Oder nicht nur, auf jeden Fall waren es keine Drops. Und ja, gerne so weiter die nächsten 17 Wochen.
Habe ich nicht noch gesagt, man soll jetzt nicht erwarten, dass er 100 Yards und einen Touchdown gleich im ersten Spiel fängt.
Ich
das ist auch gestopft.
Ich möchte an dieser Stelle mal kurz Joe Burrow zitieren. I thought he was dropping everything.
Ja, in der Pressekonferenz.
Oh, dieser Move von ihm. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, guckt mal bei Twitter. Ja'Marr Chase hat sein Interview gegeben, war total gelangweilt irgendwie mit der Stimmung. Und dann kommt Joe Burrow rein, setzt sich so, während er sich auf den Stuhl setzt, sagt er so, I thought he was dropping everything. Und der ganze Saal fängt an zu lachen. Um das mal kurz zu übersetzen, ich dachte, er lässt alles fallen.
Ja, da hat er mit denen mal, der hat den Reportern mal ordentlich auf den Tisch gekackt.
Und Salzstangen reingesteckt und gesagt, der Igel wohnt jetzt hier. So. Ich würde gerne noch einen Gewinner des Spieltags erklären, nämlich mich. Meine Bold Prediction hat gehalten. Aus dem Vikings-Podcast, war ja bei den Vikings zu Gast, diejenigen, die sich das nicht angehört haben. Und ich habe prophezeit, dass wir die Vikings unter 80 Yards Rushing halten und mit 67 Yards sind es unter 80 Yards. Also ich hoffe mir jetzt spätestens jetzt da draußen von euch Applaus.
Die laden dich nie wieder ein.
Ich hoffe auch. Aber Spaß beiseite. Ich würde gerne Lou Anarumo zu einem Gewinner des Spiels machen. Nicht, weil er der Grund war, dass wir gewonnen haben, sondern dass er trotz der ganzen Kritik, die auf ihn eingewettert ist, ebenso wie Ja'Marr Chase, doch gezeigt hat, dass er einen Plan hat von dem, was er macht. Und die Spieler richtig einbindet. Du hast ja Mike Hilton gesehen mit seinen Blitzen. Bei dem einen Blitz, der Blitz war ja vollkommen unnötig, weil BJ Hill ja sowieso ungeblockt quasi durchkam und die sich dann gegenseitig am Quarterback noch behindert haben. Aber ich finde das genial und ich würde da Lou and Rumor vielleicht nicht ganz zum Gewinner, aber wenigstens zu Honorable Mention machen.
Ja, also vor allem das Blitzing fand ich, das kam so überraschend, dass wir das jetzt tatsächlich verhäuft wieder einsetzen. Das hat sehr gut gefallen. Und da gerade Hilton, oh, ich bin so froh, ihn im Team zu haben. Das ist so ein Genuss mit ihm. Coverage, ja, kann ein Problem sein. Aber was er Druck macht und was er auch gegen Lauf arbeitet.
Na. Deutliches Upgrade.
Aber du musst jetzt auch sagen, die Snaps, die er gecovert hat, das war jetzt keine Winston-Rose-Coverage.
Nee, aber man merkt halt, dass es nicht seine absolute Stärke ist. Also wenn er jetzt gegen Wide Receiver 1 oder 2 steht, kann es ein Problem geben.
Wie beim Touchdown von vielen. Also da hat er ja, einen hat er ja zugelassen. Da war in der Man-Coverage, sah auch nicht gut aus. Aber das ist, wie gesagt, auch nicht seine Stärke. Seine Stärke ist dieses aggressive gegen den Beiträger arbeiten. Und beim Nickelback machst du halt Abstriche.
da kannst du schon wieder den einen Catch von Thielen gegensetzen, wo auch Hilton in der Coverage war und die Coverage war gut von ihm. Also
Wir sagen ja auch nicht, dass es eine Katastrophe ist mit dem Coverage, aber da kann halt was passieren.
Ja, ich will es euch jetzt auch gar nicht in den Mund legen, ja, versteht mich da bitte nicht falsch.
Doch.
Ja, okay, wenn du kritikunfähig bist, du Typ.
Ist er.
Okay. Ja. Wenn man aber vielleicht auch noch positiv erwähnen sollte, unsere O-Line und insbesondere Jonah Williams. Oder was sagst du, Steve?
Also sie haben gute Arbeit geleistet, aber du hast halt, es gab trotzdem
5-6
zu viel Pressure und 5-6 auf Burrow. Ja, ich meine, das ist trotzdem zu viel. Aber gegen so eine starke Front 7 in einem ersten Spiel, wo sie so zusammenstehen, ist absolut okay. Es war eine gute Leistung, gerade Jonah Williams. Spain hat mir auch gut, sehr gut gefallen.
Hopkins war sozusagen, der ist noch nicht ganz bei 100%, das hat man gemerkt.
Ja, Hopkins und Suafilo, das war so die schwammige Stelle. Reef war, fand ich solide. Aber da in der Mitte, da, das ist immer noch so ein bisschen, da leckt's noch.
Letztes Jahr um diese Zeit wären es 10 Sacks gewesen, da sind wir uns hoffentlich.
Ja, wie wenn es im Bad, wenn es da irgendwo tropft aus einer Leitung, dann leckt diese Leitung. Jetzt hol dir mal deine Fantasie aus dem Gulli.
Aber ich muss sagen, nur gefühlt, also ich will das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber nur gefühlt musste ich nicht permanent auf die O-Line gucken und habe auf den nächsten Super-GAU gewartet. Sondern so nach dem ersten Quarter und nach dem zweiten Quarter war dann irgendwie bei mir auch eine gewisse Sicherheit da, dass wenn Burrow in den Dropback geht, dass er dann noch die ausreichende Zeit hat.
Ja.
Ja, also du kannst die O-Line ja auch deshalb positiv erwähnen. Denn ich komme nämlich jetzt gleich mal zum nächsten Gewinner oder auch zum letzten. Joe Mixon, der nämlich 127 Yards erlaufen hat. Ich glaube, das hat er in den letzten 2 Jahren nicht. Und das heißt zumindest, das Run-Game funktioniert.
Ich habe ihn übrigens bei Fantasy.
Es war auch so ein 5 Yards per Run-Schnitt, den er da hatte.
Das ist eine Welt.
Das war auch ganz stark.
So, und deswegen, also im Run-Block haben wir uns deutlich verbessert. Bei Pass, sag ich mal, ist noch ausbaufähig. Klar, wir hatten eine starke Front, aber Joe Mixon hat, wie gesagt, seine 127 Yards bei 29 Attempts und dazu den Touchdown. Das ist zurückzuführen auch auf die O-Line, die den Run-Block wirklich reinsetzen kann. Thank you, Coach.
So, aber ich lasse das nicht bei ihm als Gewinner, sondern wir müssen auch Joe Burrow als Gewinner nennen. 20 von 27, 261 Yards, 2 Touchdowns. 128er und 129er Quarterback-Rating. Und was mir insbesondere wichtig ist an dieser Geschichte, es wurde viel spekuliert, hat er jetzt irgendwie mentale Probleme oder muss er jetzt erst mal wieder reinkommen? Also spätestens bei dem Touchdown-Pass auf Higgins hat man gesehen, dass der keine mentale Probleme mehr hat, weil der bleibt ganz bewusst in der Pocket stehen, sieht den Druck auf sich zukommen und dann hat er den Defender erst im Gesicht. Und nachdem er den Pass geworfen hat, also ich denke, das Thema Burrow und mentale Probleme aufgrund der Verletzung, das hat sich jetzt gegessen hiermit. Oder denkt er nee?
Es kommt drauf an, wie viel er auf die Fresse kriegt. Ne?
Ja, genau. Ja, also, aber ich glaube, er, ja, ich mache mir wegen seiner Psyche null Sorgen. Also der ist, glaube ich, der stabilste Mensch auf Erden. So kommt es mir zumindest vor.
Also nicht so wie du.
Um Gottes Willen nicht. Wenn mir jemand ins Knie geht, dann laufe ich amok.
Gut, okay, dann lasst uns mal nochmal kurz objektiv auch aufs Spiel gucken, nicht nur von unserer Warte. Wir müssen natürlich auch sagen, dass die Vikings ein gutes Stück zu unserem Sieg beigetragen haben. Wahrscheinlich mehr oder weniger aus reiner Inkompetenz. Es tut mir jetzt voll leid, weil eigentlich mag ich die schon. Aber 12 Strafen für 116 Yards, das tut schon weh, oder Thomas?
Ich würde das nicht mal so sagen, dass es weh tut. Ich glaube eher, ich würde eher sagen, wir haben uns so dumm angestellt, dass wir bei so hohen Strafenanzahlen das für so ein knappes Spiel gemacht haben. Weil das lässt uns ganz beschissen dastehen. Ja, wir haben, also wer 116 Yards Strafe im Spiel hat, darf eigentlich nicht irgendwie um den Sieg mitspielen.
Okay, also ein Kritikpunkt.
Ja, ein ganz großer. Also für mich ist es ein ganz großer.
Also wir hatten wirklich in diesem Spiel wahnsinnig viel Glück. Also richtig viel Glück. Also dass so viele Flags kommen. Wir hatten nicht Glück, dass die Flags geflogen sind. Die haben alle gepasst. Wir hatten Glück, dass sie geflogen sind. Da können wir uns ein bisschen bei den Fans im Stadion bedanken, dass sie so viel Krach gemacht haben. Dass die Vikings da anscheinend Probleme mit hatten nach einer Saison ohne Fans. Aber das hätte nicht in Overtime gehen dürfen, wenn die Gegner so viel Strafen hat. Da gebe ich Thomas vollkommen recht. Und wir müssen auch mal bedenken, wir haben dann im vierten Viertel wieder nur noch ein Field Goal aufs Board bekommen. Und in Overtime auch. Also wir haben keine Touchdowns mehr gemacht. Wir hätten den Sack schon viel früher zumachen müssen. Da sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.
Ja, das Play-Calling wurde auch im vierten Quarter sehr konservativ.
Gut, dass du es ansprichst, aber woran lag es? Zwischenzeitlich hat ja Bro ein bisschen gehumpelt, da war was im Knöchel. Lag es daran oder wollten wir einfach die Uhr fressen? Ich bin mir echt sicher, nicht sicher.
Naja, aber du kannst wir hatten bestimmt so mal wie zweiten und kurz, hatten wir, glaube ich, auch ein, zwei Mal. Da kannst du schon mal nochmal ein mittleres Ding rauspacken. Und zwar vielleicht nicht unbedingt auf Play-Action, um dein Quarterback darauf einen schnellen Read zu geben, sondern da kannst du auch mal durch einen normalen Dropback-Play mit einem Slant oder mit einem Post attackieren. Oder das hat mir nämlich auch gefehlt, dass wir in der zweiten Halbzeit keine Go mehr mal auf Chase geworfen haben. Einfach mal, um zu probieren, ob da die Luft noch da ist. So.
Und um die Defense aufzulockern.
Genau, die Box zu öffnen. So, das hat mir gefehlt. Wenn du das Spiel gewinnen willst, darfst du nicht konservativ werden. Besonders, wenn du nur durch aggressives Playcalling deine Punkte generiert hast.
Ist Zach Taylor da vielleicht ein bisschen der Arsch auf Grundeis dann doch noch gegangen?
Das kann sein, das...
Hat er, also...
Also man muss es auch so sehen, einerseits muss er seinen Quarterback schützen, da gebe ich ihm vollkommen recht mit konservativen Playcall, das haben wir in den ersten zwei Drives gesehen von den Bengals, aber wenn du den vierten, im dritten Quarter auf der 31 ausspielst, dann musst du auch im vierten Quarter weiterhin aggressiver sein als das, was wir im vierten Quarter gezeigt haben oder gecallt wurde, besser gesagt.
Ja, und ich würde jetzt das nämlich jetzt genau als Grund nehmen, dass genau dieser Call an ihm genagt hat. Also das, man hat ihm ja schon danach in den Kamerabildern angesehen, dass er angefressen ist, vielleicht auch wegen seiner Entscheidung. Und dass das vielleicht einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat, um bei ihm dann auch verarbeitet geworden zu werden, sein Tun.
Ja, es ist schon gut möglich, dass er gemerkt hat, oh shit, da habe ich mich jetzt ein bisschen verzockt, jetzt spiele ich mal ein bisschen konservativer. Und das hat vielleicht gedauert, bis er es verdaut hat oder bis er dann mal wieder auch was Aggressives gecallt hat. Schwer zu sagen, aber die Wahrheit wird wahrscheinlich da irgendwo zwischendrin liegen, ja.
So tief sind wir auch nicht in den Internas, ne? Wir sind ja leider nicht im Teamfunk mit drin. Schade eigentlich. Steven, schreib doch mal deinen Kumpel Mike Brown an.
Drauf.
Ihr seid der gleiche Geburtenjahrgang. Also du und sein Vater.
Nein. Okay, gut. Was lassen sich für Lehren draus ziehen? Sind wir jetzt ein Super Bowl-Contender? Oder haben wir einfach bloß bestätigt, dass Procession in unserem Team ist? Steven, fass mal kurz zusammen.
Also wir haben bewiesen, dass wir ein Spiel zu Ende bringen können, dass wir es gewinnen können. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Schritt voran. Contender sind wir deswegen noch lange nicht. Da hätten wir da gestern den Sack im dritten Quarter schon zumachen müssen, wenn wir uns sowas nennen wollen. Aber man sieht überall im Team richtig Potenzial. Und wenn da die Rädchen weiter ineinander greifen, wenn wir auf Holz klopfen und ihr euch denkt, was ich sagen wollte, ohne dass ich es aussprechen muss, dann kann das eine geile Season werden. Also dann kann das auch zum Ende der Season hin richtige Show werden. Wenn wir abwarten müssen. Also nächste Woche, wir kommen ja dann gleich drauf zu, denke ich, wird es ein etwas einfacherer Gegner, aber in der NFL musste jedes Spiel dir erkämpfen. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie denken, das wird ein Spaziergang.
Okay, Thomas, deine Lehre aus dem Spiel?
Ja, also erstmal, dass wir gewonnen haben, natürlich super. Unter vielen Experten gilt Minnesota ja auch immer noch als Playoff-Contender. Das ist schon mal wichtig, dass wir dort den ersten Sieg mitgenommen haben. Aber es ist einfach nur ein weiterer Schritt. Wir haben einen weiteren Schritt genommen und nächste Woche muss der nächste erfolgen, damit wir das zu einer das ist auch mal das Ziel, was wir haben sollten, ist eine ausgeglichene bis eine leichte Winning Record zu haben. Das Spiel zeigt, dass es möglich ist, auch gegen vielleicht Tick bessere Teams zu gewinnen, wo wir letztes Jahr noch gesagt hätten, wenn wir Punkte machen, ist gut. Und das ist jetzt schon mal der nächste Schritt. Wir müssen, das Team um Taylor entwickelt sich nur langsam, das ist auch noch in Ordnung. Wie Steven schon sagt, wir müssen von Spiel zu Spiel denken.
Gut, und dann haben wir die Vikings jetzt abgehakt und denken von dem Spiel gegen die Vikings an das Spiel gegen die Chicago Bears. Und um das mal mit Stevens diplomatischen Worten zu sagen, die Bears sind irgendwie so bleh. Also nicht, dass wir was gegen diese Franchise hätten, aber die fliegen so für uns vollkommen unterm Radar, hat halt auch den Hintergrund andere Conference. Wir spielen nur alle vier Jahre mal gegeneinander. Man hat sonst irgendwie nicht so die großen Berührungspunkte. Die Bears sind jetzt die älteste Franchise der NFL, aber ansonsten jetzt nicht so das mega sexy Team, mit dem sich jeder beschäftigen, wenigstens so ein bisschen am Rande. Steven, was erwartest du denn jetzt am Sonntag, jetzt ganz im Allgemeinen erstmal für ein Spiel?
Puh, wenn ich dir das sagen könnte, ja, das ist schön, dass du mir auch über die Worte so in den Mund legst, damit sie nicht von dir kommen. Danke dafür, merke ich mir. wenn Bears ist so, ja, das ist so dieser, ich weiß ja, wie du schon sagtest, das ist NFC North, das ist so ein Team, mit dem du dich selten beschäftigen musst oder überhaupt beschäftigst. Das wird eine schwierige Season für die. Also was da bei denen noch auf Quarterback auch gerade passiert, das werden wir sehen müssen. Das kann sich ja diese Woche schon ändern, wer da nicht gegen uns aufläuft. Ihr letzter Auftritt jetzt gegen die Rams, das war jetzt nichts, wo mir Furcht einflößen würde. Aber ich habe jetzt auch niemanden von den Spielern her, von dem ich sage, oh shit, der macht mir jetzt wahnsinnig Sorgen. Ich weiß, die haben wirklich gute qualitative Spieler, aber da ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, shit, der reißt sich das ganze Spiel an sich.
Thomas, sag uns doch mal kurz, wer bei den Bears so auf der Quarterback-Position unter Vertrag ist.
Sie haben einen Super Bowl-Quarterback im Team. Ein Frontrunner in der Heisman Trophy und unseren ehemaligen Quarterback, Andy Dalton.
Alter, dich sollte man zum Propaganda erklären.
Nein, also
voller Marketingchef hier.
Ja, du musst deine Gehirnzellen anstrengen. Nein, also sie haben Andy Dalton, Justin Fields, den Rookie und immer noch Nick Foles, weil sie keinen Trade-Partner finden. Theoretisch kann nächste Woche jeder von den drei starten. Das weiß man in Chicago seit Jahren nicht, wer da der Starting Quarterback ist. Dalton wurde garantiert und ich persönlich gehe davon aus, dass Dalton auch gegen uns spielen wird. So, zumindest am Anfang des Spiels. Wenn er scheiße spielt, kann man davon rechnen, dass Justin Fields reinkommt, wenn das Spiel eng ist. Ja, ja. Dalton gegen Cincy Teil 2 würde ich mal nennen, ne?
Und Dalton hat ja letzte Woche sich schon gut in Chicago eingelebt, mit 0 Touchdown-Pässen, ich glaube knapp 200 Yards und einer Interception. Hat er offensiv jetzt nicht das Mega-Feuerwerk abgerissen. Das kennt man so aus der letzten Season von ihm, oder Steven?
Ja, das ist die Bears, die leben, denke ich, auch mehr vom Run-Game, als dass sie jetzt so ein explosives Passing-Game haben. Haben natürlich auch ein paar gute Wide Receiver im Team, aber ja, auch letzte Woche, also beziehungsweise jetzt am Sonntag, David Montgomery hat wieder seine 100 Yards voll gemacht, auch einen Touchdown dabei gehabt gegen die Rams, als sie gespielt haben. Das ist auch, was ich erwarten will, gegen die Bears wird so ein bisschen das, ja, das gleiche Schema wie jetzt auch gegen die Vikings. Wir müssen den Lauf stoppen. Wir können uns auf eine, ja, eklige Defense einstellen, weil in der NFC North ist das auch immer ein Thema. Das ist so ein bisschen verwandt wie mit der AFC. Vielleicht liegt es tatsächlich an der nördlichen Hemisphäre, dass so ein bisschen, ja, Defense im Fokus steht. Ja, aber für mich auch ein ganz, ganz schwer einschätzbarer Gegner, weil das ist auch halt auch ein Team, die kannst du einmal ein bisschen zu leicht nehmen und dann stolperst du drüber. Und das, ja, das könnte passieren, wenn wir uns nicht konzentrieren.
Thomas, was sagt denn dein Bauchgefühl?
Also ich sehe das ähnlich wie Steven. Und wir können eigentlich vom Depth-Chart in der Offense, also der Bears-Offense, viele Vergleiche ziehen zur Minnesota-Offense. Die haben eine schwächende O-Line, haben aber ein vernünftiges Receiver-Core und auch einen vernünftigen Running-Back. Also die Parallelen sind da schon eklig auch, aber auch ähnlich. ja, also wenn wir es so schaffen wie jetzt gegen Cousins und gegen Minnesota, den Druck allgemein aufzurechnen mit unserer D-Line, dann haben wir sehr gute Chancen. Dalton ist zwar auch ein Quarterback, der den Ball schnell los wird, aber wenn wir es wirklich schaffen, ihn zu Fehler zu zwingen, ist er nicht so cool wie Cousins zurzeit. Also Dalton kriegt er seit 3 Jahren eigentlich nur auf die Fresse, wenn er Quarterback spielt. Und das nagt natürlich auch an ihm. So. Und er ist ja auch nicht so schlecht, wie er bei den Teams ist, seitdem er uns verlassen hat. Wir wissen ja auch, was er kann. Er hat ja auch gute Zeiten bei uns gehabt. Bloß das Team um ihn herum ist nicht besser geworden, seitdem er weg ist. So, ja. So, wenn wir es schaffen, Montgomery und Robinson aus dem Spiel zu nehmen, haben wir sehr gute Chancen. Und wenn wir natürlich die Loss kontrollieren, haben wir sehr gute Chancen, dass diese Offense nicht in Tritt kommt und wahrscheinlich am Ende dann auch bei maximal 13 Punkte ist, so wie gegen die Rams. Wir sind aber noch meilenweit davon entfernt, eine Rams-Defense zu haben.
Gut, nur nochmal kurz zum Übersetzen. Loss bedeutet Line of Scrimmage. Thomas wieder in seinem Coaching-Deutsch. Gut, was seht ihr für Key-Matchups? Also Thomas, du hattest gerade gesagt, ein gutes Receiver-Core gegen unser Backfield. Steven hatte vorher auch schon gesagt, wir müssen wahrscheinlich wie gegen Minnesota den Lauf stoppen. Also sind das genau die gleichen Dinge, auf die wir achten müssen wie gegen Minnesota, Steven?
Jein, ich finde, Thomas hat schon angesprochen, das Wichtigste ist, dass du Dalton unter Druck setzt. Ich meine, wir kennen Dalton, wenn er wirklich Druck spürt, wird er sloppy, dann kriegt er Panik, dann geht er auch mal von alleine runter und wirft ungenau und genau das müssen wir erzwingen. Gehört dann natürlich auch dazu, dass du den Lauf unter Kontrolle bekommst, weil wenn sie dich einfach über den Haufen rennen, dann bringt dann der feinste Pass-Rush nichts. Das sind für mich die Keys.
Okay, jetzt mal noch eine Frage dazu. Andy Dalton ist ja nun mal schon eine Institution bei den Bengals. Denkst du, das hat irgendeinen Einfluss auf unsere Spieler, insbesondere auf unsere Pass-Rusher, vielleicht gegen Dalton nicht ganz so hart vorzugehen?
Nee, weil wenn du mal überlegst, wie der Kader jetzt über umgekrempelt worden ist, seitdem Zach Taylor da ist. Das sind ja wirklich nicht mehr viele Spieler aus der Marvin Lewis und Andy Dalton Ära noch vorhanden. Deswegen, ich denke da nicht, dass das irgendeinen großen Einfluss haben wird. Man wird sich vielleicht mal Hallo sagen. Mehr nicht.
Also es wird keine persönlichen Abneigungen geben. So, das ist ein Business-Ding. Nachher wird wieder ein Bier getrunken nach dem Spiel und vorher werden sich die Köpfe eingeschlagen.
Ja, ich meine, Dalton dürfte selber klar sein, dass die Bengals blöd gewesen wären, an ihm festzuhalten, wenn sie Burrow hätten haben können. Also das ist ihm, denke ich, auch klar. So weltfremd ist er nicht.
Thomas, was denkst du? Was ist für dich ein Key-Matchup?
Allen Robinson. Also neben den eben genannten Punkten Allen Robinson stoppen. Das wird Awuzie zufallen, weil er momentan unser stärkster Cornerback ist.
Selbst wenn Trey Waynes wieder zurückkehrt?
Ja. Also ich sehe Awuzie momentan vor Waynes. Liegt aber auch daran, dass Waynes seit 1,5 Jahren keinen Football mehr gespielt hat.
Jupp.
Der wird auch erstmal reinkommen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn Waynes dieses Spiel spielen sollte, dass er erstmal dritter Cornerback ist und Apple den Vorzug bekommt. So. Ich denke mal, Robinson war die letzten Jahre in Chicago der Nummer 1 Receiver und auch der Typ für die wichtigen First Downs. Wenn wir das schon mal unterbinden können, haben wir einen großen Schritt getan. Wir müssen einfach Dalton zu Fehlern zwingen. So.
Mhm.
Okay. Und das schaffen wir hauptsächlich über den Druck unserer D-Line.
Gut, also Augen auf unsere D-Line, Augen auf Allen Robinson gegen unseren Number One DB, wer auch immer das sein wird, höchstwahrscheinlich Awuzie. Was können wir von unserer Offense erwarten? Werden wir genauso vorgehen, werden wir genauso wieder ein mutiges Play-Calling sehen? Steven, ich weiß, das ist eine Frage in die Glaskugel hinein. Aber du als unser Dienstältester hier besitzt ja die Gabe der Fernsehung, deswegen gib da mal deine Prognose ab.
Was meiner Meinung nach extrem wichtig sein wird in dem Matchup ist, dass unsere O-Liner nicht nur ihre Blocks setzen oder Pass Protection richtig ausführen, das versteht sich von selbst, aber die Blocks in der zweiten Reihe, wenn wir laufen, dass wir auf die Linebacker kommen. Weil Linebacker ist bei den Bears, wie jetzt auch bei den Vikings zuvor, eine Position, wo sie sehr, sehr stark besetzt sind. Und vor allem, die haben auch sehr schnelle dort. Das heißt, wir müssen zusehen, dass unsere Linemen bei einem Sweep, dass die da rauskommen und dass diese Blocks auch sitzen, dass die da rechtzeitig ankommen. Wenn wir das nicht packen, wenn die Linebacker einfach die Blocker umgehen können oder einfach drumherum laufen können, dann können sie unser Laufspiel ersticken und dann wird's ganz, ganz schwer für uns. Weil das muss schon funktionieren, damit unsere Offense auch richtig in Gang kommt.
Okay, Thomas, siehst du auch den Kern im Linebacker-Core der Bears?
Ja, aber auf den Pass-Rush-Linebackern. Einmal nur, um die beiden zu nennen, die Starter sind Robert Quinn und Cahill Mack. Mack immer noch einer der besten Pass-Rusher der Liga. Den müssen wir halt weg vom Burrow halten. So, das wird auf, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite steht, aber auf Jonas Seite steht oder auf Reef, so. Das wird ihm halt die Hauptaufgabe sein, damit wir den Druck vom Quarterback weghalten können. Die Front von, oder die ganze Front 5 in der Base-Formation der Bears, die ist gut. Da muss man eben halt zusehen, dass man die weghält. Ne, wie immer eigentlich. Und was uns noch zum Vorteil werden sollte, ist, wir müssen die Cornerbacks von denen attackieren.
Das können wir ja machen, da haben wir ja so ein bisschen 2-3 Leute in unserem Wide Receiver Core.
Genau. So, die Bears haben auch einen sehr guten Safety mit Eddie Jackson, also das heißt, die tiefe Mitte ist vielleicht so ein kleines Niemalsland. Das müssen wir vom Scheme her so ein bisschen rausdrücken, aber die Cornerbacks, das sollten unsere Fixpunkte sein im Passgame.
Ja, Also ich erwarte da auch einige Wide Receiver Screen Pässe, also vielleicht sogar Bubble Screens, sowas in der Richtung, eben damit man direkt eben nur die Secondary attackiert und da versucht, am Rand des Spielfelds eben nach vorne zu kommen.
Okay, und jetzt darfst du noch mal kurz erklären, was ist ein Bubble Screen?
du bist in Formation, du hast rechts draußen, hast du deine drei Wide Receiver, und dann steht es im Prinzip fest, zwei gehen los, blocken vor für den einen, der dann teilweise sogar schon noch hinter der Line of Scrimmage den Ball bekommt, damit er quasi mit Vorblockern direkt die an der Seitenlinie möglichst schnell vorkommt, bis dann der Safety eben auf die Seite rübergekommen ist, um ihn out of bounds zu schieben.
Danke dafür. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Und deswegen, Thomas, gib mal deinen Tipp für das Spiel.
Moment mal, hey. Woche getippt, mein Freund.
Da hat jemand die Folge
komm
nicht gehört.
Komm mir nicht so. Da, komm mir nicht so.
Da hat jemand die Folge nicht gehört. Merkst du das, Steven?
Ich wollte euch triggern.
Ja.
Ich trigger dich gleich auf den Mond, mein Freund. Mit dem Fußtritt.
Okay, da du dich da ja vordrängst, Steven, los, hau mal deinen
dann
Tipp raus.
Jetzt zick ich rum, ich tipp heute nicht.
Oh, okay. Thomas?
Ich glaube, wir nehmen einen großen Schwung mit aus dem ersten Sieg. Hauen Dalton eins ordentlich auf den Latz und gewinnen mit 24-10.
Scheiße, das wollte ich sagen. Dann sag ich 24-13. Los, Steven, komm.
31-23.
Für die Bears.
Nee, win.
Cool. Wisst ihr, was wir jetzt noch vergessen haben?
Welche Zahl habe ich jetzt eigentlich gesagt? Ich
31.
Geht zu?
20, glaube ich, war das.
Was?
Was nicht 20?
Ja, kann sein. 31,
20. Ja, hörst du ja dann beim Schneiden. Ich weiß jetzt selber nicht mehr.
So, aber eine Sache haben wir noch vergessen. Ja? Jetzt müssen wir noch mal kurz zu dem Vikings-Spiel zurückgehen, aber das machen wir jetzt einfach am Ende. Thomas, du hast geschrieben Paderman, Jesse Bates, und das war ja deine Vermutung, Steven, irgendwie härtet der Härter. Lasst uns den Typen bezahlen, oder?
Das sagen das wir ja schon seit längerem.
Zeit. Der wird nicht billiger, eher teurer.
Franchise-Tag regelt.
Oh shit. Nach den Verträgen, die jetzt gerade geschlossen werden, vielleicht nicht die günstigste Option.
Nee, er wird so oder so nicht die günstigste Option. Also wenn er signed, dann ist er der teuerste Safety der Liga. Brauchen wir uns keine Illusionen, um irgendwas anderes zu machen.
Aber das sollte er auch sein, weil es gibt ja viele Spieler, die, wenn sie nicht den Vertrag bekommen, entweder streiken, lazy spielen und noch welche Schweinereien machen, und er gibt wieder Vollgas.
Aber wie?
Der hat Devin Cook einmal so die Lichter ausgeknipst.
Okay. Ich habe einmal gedacht, dass irgendwie mein Fernseher abgebrochen ist oder eingekracht ist. Aber das war der Hit.
Okay, gut, dann haben wir das der Vollständigkeit halber auch gemacht. Dann wünschen wir uns am Sonntag alle ein erfolgreiches Spiel. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö.
Good fight, good night.
Hude und fuck the Steelers.
Hude.
Fuck the Steelers.